Lass uns um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, es ist wunderbar, dass wir dir begegnen dürfen, dass du zum Äußersten bereit warst, Herr Jesus Christus, und dass du uns mitgenommen hast auf diesem Weg. Danke, dass wir unter einem geöffneten Himmel leben dürfen, dass wir immer wieder erfahren können bei allen Herausforderungen des Alltags, dass du selber zu uns redest und unseren Alltag prägst. Lass uns das erfahren auch heute, dass wir gestärkt werden für die Woche, die vor uns liegt. Amen. Den Bibelabschnitt wird Karl Deffner jetzt vorlesen aus 1. Mose 28.
Also ich lese einen Text aus 1. Mose 28. 1. Mose 28, Vers 10 folgende. Aus der Luther-Übersetzung von 1984. Es ist überschrieben mit Jakob schaut die Himmelsleiter. Aber Jakob zog aus von Beerseba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf, und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das Wort Gottes an uns.
Es gibt immer wieder mal was Neues, liebe Gemeinde, in evangelischen Landen. Das heißt dann innovativ. Ich habe gestern im Sonntagsblatt gelesen, da war ein Pfarrer in Hamburg besonders innovativ. Der hat nämlich das Thema seiner Predigt vom Sonntag nicht selber ausgesucht. Der hat das auf eBay versteigert. Und da konnte jeder, der irgendwie Lust hatte, konnte da ein Angebot abgeben. Leider mit Geld, muss ich in dem Fall schon sagen. Und der das meiste dafür bezahlt hat, dessen Thema ist dann genommen worden. Ist leider kein Witz jetzt in diesem Fall, sondern Realität. Und das Gebot, das höchste Gebot waren 205 Euro. Da war einer bereit, 205 Euro zu investieren, damit er mal ein Thema, das ihn beschäftigt, im Gottesdienst hören kann. Und das Thema, das er gestellt hatte, worauf dann der Pfarrer natürlich eingehen musste, war, kommt man auch mit einer 4- in das Reich Gottes? 205 Euro für diese Frage, was der Pfarrer darauf geantwortet hat, weiß ich leider nicht. Wenn die betreffende Person in München gelebt hätte, statt in Hamburg, hätte sie vielleicht gefragt, kommt man auch mit einer Maß Bier vom Oktoberfest in das Reich Gottes hinein? Wäre durchaus auch mal eine interessante Frage, im Hauskreis sich über diese Frage auszutauschen, ja, wie maßvoll man leben darf, um noch ins Reich Gottes hinein zu gelangen. Aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wenn der Jakob da mitgeboten hätte, was hätte der eigentlich für eine Frage gestellt? Was hat ihn dann eigentlich so, wenn man so will, existenziell beschäftigt, als er da so unterwegs war von Beersheba, also vom Süden, so Grenzbereich zur Negev-Wüste, Richtung Norden, Richtung Haran zu seinen Verwandten? Was hat ihn da beschäftigt? Ich denke, eine Frage schon, nämlich die, komme ich als Listiger, als Überlister, als Betrüger, habe ich da eigentlich überhaupt noch eine Chance, bei Gott in das Reich Gottes hineinzukommen? Oder vielleicht mehr noch ein bisschen persönlich zugespitzt, habe ich als einer, der Dreck am Stecken hat, der seinen Zwillingsbruder über das Ohr gezogen hat, sich den Segen erschlichen hat, den besonderen Segen, habe ich eigentlich noch eine Chance in Paul Gerhard? Kann ich da als Betrüger bei euch in die Gottesdienste hineingehen, um 9.30 Uhr oder um 11.15 Uhr oder zum Lobpreisabend am Samstag oder in den Bibelkreis morgen Abend oder in das Pastoralgebet am Donnerstagvormittag? Darf ich das als Betrüger? Auch die Antwort wäre jetzt mal interessant, darüber ins Gespräch zu kommen. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, selbstverständlich, du darfst natürlich kommen, wir leben ja schließlich aus der Gnade Gottes, das ist ja urlutherisch, schon seit 500 Jahren wird das praktiziert. Und außerdem haben wir immer noch extra ein paar freie Plätze in unserer Kirche gelassen für solche Leute wie dich, damit du wirklich auch kommen kannst und einen guten Platz hast, dir sogar noch einen Platz neben einem Kirchenvorsteher aussuchen kannst, wenn du möchtest. In der Theorie würden wir das natürlich wahrscheinlich sagen. Und wie wäre es mit der Praxis? Wenn da jetzt plötzlich einer reinkäme, so aus deiner Nachbarschaft, von dem du weißt, dass er seinen Zwillingsbruder in Erbangelegenheiten über das Ohr gehauen hat, um sich das größte Stück vom Erbe zu sichern, das wunderschöne Einfamilienhaus im Stadtteil Leim, das unbezahlbar inzwischen geworden ist, das man nur noch vererbt bekommen kann. Und er hat sich das gesichert und hat dabei seinen Bruder gelinkt. Und nun sitzt er plötzlich in derselben Reihe neben dir im Paul-Gerhard-Gottesdienst. Wie wäre das für dich? Immer noch herzlich willkommen bei uns. Wir leben aus der Gnade Gottes. Auch in Erbangelegenheiten leben wir aus der Gnade Gottes, nur aus der Gnade Gottes. Oder vielleicht doch ein bisschen lutherische Selbstgerechtigkeit, so ganz tief hinten im Herzen. Der Pharisäer und der Zöllner. Liebe Gemeinde, das ist der Hintergrund von 1. Mose 28. Da kommt der Jakob her. Jakob, das heißt ja der Listige, hat ja sogar in seinem Namen sein Lebensprogramm. Zweimal, einmal den Esau gelingt für ein Linsengericht, das so besonders schmackhaft war, und dafür hat dann der Esau ihm das Erstgeburtsrecht abgetreten. Das war immer noch was Besonderes. Der Erstgeborene hat, so wie früher mal bei uns auch in der Landwirtschaft, 2/3 von der Landwirtschaft hat der Erstgeborene bekommen und die anderen ein bisschen weniger. Das war damals auch schon üblich. Und das hat er sich vom Esau schon geholt. Und dann nochmal mit diesem Wildbret da von seiner Mutter, da von der Rebekka, so ein bisschen angerichtet. Ja, also wenn einer mal erleben will, wie listig Mütter sein können, Braucht nur mal diese Geschichte zu lesen. Es ist einfach so das wahre, pralle Leben, was sich da immer wieder abspielt in der Heiligen Schrift, die das dann so für ihren Sohnemann organisiert hat, dass der Vater, der schon blind geworden war, nichts gemerkt hat. Also wir brauchen heute keine Bildzeitung zu lesen. Es reicht immer noch das Alte Testament. Da geht es so richtig zu, so richtig quer zwischen den Familienbanden. Sie liebten und sie hassten sich. Und dieser Isaak, der hat sich da linken lassen und hat den Jakob in besonderer Weise als Erstgeborenen gesegnet. Das ist natürlich ein bisschen ein fremder Gedanke, weil wir davon ausgehen, der Segen Gottes ist für alle Menschen gleich. Stimmt ja auch, die Konfirmanden werden alle gleich gesegnet. Aber trotzdem gab es damals im Alten Testament offensichtlich schon auch diese Zeit, wo es ein bisschen Unterschiede gab, wo ein bisschen Unterschiede gemacht wurden. Der Jakob war jetzt der, der in besonderer Weise den Segen bekommen hat, und der Esau hat in die Segensofenröhre hineingeschaut und hat sie nur von hinten gesehen. Das war die Vergangenheit. Auf diesem Zettel, der ausgeteilt wurde, geht ja um die drei Zeitstufen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das war die Vergangenheit. Und das war jetzt die Last, die auf dem Herzen von Jakob lag. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, davon gehe ich mal wirklich aus. Und er hat geahnt in seinem Herzen, wenn sich jetzt nicht irgendwas in seinem Leben verändert, wenn da jetzt nicht Gott in irgendeiner Weise eingreift, dann ist das... Dann spielt dieser Segen keine Rolle, weil Gott ist keine Marionette. Gott ist nicht ein Geschäftsmann, den ich betrügen kann. Und die Segenszusage, die er von seinem Vater bekommen hat, die stand auf dem Papier, aber die war nicht Wirklichkeit in seinem Leben, weil Gott segnet nichts, was gegen seinen Willen gerichtet ist. Das gilt bis heute. Da kann man so oft das Wort Segen in den Mund nehmen und so oft auf ein Papier schreiben, wie man will. Das spielt alles keine Rolle mehr. Und das hat dieser Jakob geahnt. Die Segenszusagen seines Vaters, die standen auf dem Papier, aber sie waren nicht mehr Wirklichkeit in seinem Leben. Er war ausgebrannt, innerlich, leer. Und er hat gewusst, er hat keine Zukunft mehr in diesem Land, weil sein Zwillingsbruder Esau schon einen Mord geplant hatte. Das ist ja auch nichts Neues. Ja. Kain hat das ja auch schon gemacht. Das wussten die beiden natürlich. War ja da noch nicht allzu lange her seitdem. Und Jakob war in Lebensgefahr. Es war nur die Frage, wo geht er hin? Denn das Land war weit und offen. Es gab viele Möglichkeiten. Ich stelle ein bisschen den Zusammenhang dar, damit das etwas deutlich ist, um was es hier eigentlich geht. Es ist ja keine Geschäftsreise gewesen oder eine Reise zum Urlaub machen, sondern da spielen ja ganz andere Faktoren eine Rolle. Und da kam ihm in diesem inneren Ringen, und davon gehe ich mal wirklich aus, der Jakob, der war ein geplagter Mann. Wenn man das ein bisschen nachlesen will, wie das so ist, wenn einer ein schlechtes Gewissen hat, dann einfach den Psalm 51 lesen. Und diese ganzen Worte so mal wirklich auf sich wirken lassen, so von ganz innen raus. Dass da die Gebeine zerfließen, dass das Herz unruhig ist, dass man nachts nicht mehr richtig schlafen kann, man sich unruhig hin und her wälzt und überlegt, wie kann ich das, was ich in meinem Übereifer, in meiner jugendlichen Leichtsinn, was ich da falsch gemacht habe, wie kann das nur wieder irgendwie in Ordnung gebracht werden? Das sind Dinge, da sind Menschen schon dran zerbrochen an diesen Fragen. Das hat den Jakob beschäftigt. Ja, wo soll ich hin? Wo soll ich hingehen vor deinem Angesicht? Wohin soll ich fliehen? Psalm 139, da können wir noch ganz viele Bibelstellen alle zitieren und alle haben mit Jakob zu tun. Wohin mit meinem schlechten Gewissen? Wenn ich es doch wieder gut machen könnte. Wenn das doch wieder in Ordnung käme. Diese Beziehung zu meinem Zwillingsbruder. Dieser Riss, der mitten durch unsere Familie hindurchgeht. Dieser Riss auch zwischen Rebekka und Isaak, zwischen den Eltern von den beiden. Aber Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat. kann da nicht einfach mal irgendeine gute Tat irgendwo reinwerfen und unten die Segenszusage wieder automatisch raus. Und so einfach geht das nicht. So billig ist Gott nicht zu haben. Und da kam ihm ein Wunsch des Vaters, interessanterweise eben von Isaak, nicht von der Rebekka. Das ist manchmal wirklich interessant, wie Gott wieder Beziehungen zusammenführt. Da kam ihm ein Rat von Isaak gerade recht, und der steht am Anfang von Kapitel 28. In dem Zusammenhang, wir müssen eigentlich den Zusammenhang lesen, sonst verstehen wir es nicht. Bitte zu Hause nachlesen. Am Anfang von Kapitel 28 sagt der Isaak, der langsam merkt, dass er alt wird, sagt zu seinem Sohn, dem Jakob, du bist jetzt schon in einem heiratsfähigen Alter. Es gibt so viele schöne Frauen hier in unserer Umgebung, da in Kanaan, wo wir so als Gäste leben. Aber wenn du wirklich die Dame deines Herzens suchen willst und finden willst und wenn du einen Schatz wirklich haben möchtest, mit dem du ein Leben lang glücklich bist, dann schau dich bitte nicht in der Nachbarschaft um. Also bei den Kanaanäern, da gibt es zwar viele attraktive, reizende junge Damen, aber die folgen alle anderen Göttern nach, den Baalsgottheiten der Kanaanäer. Und ich kann dir nur sagen, bitte mach das nicht, du wirst nochmal Unglück über dich bringen, nachdem du jetzt schon dich mit deinem Bruder verzockt hast. Du wirst auch dein Leben nochmal in die falschen Bahnen hineingießen, wenn du dir eine Frau suchst, die einer anderen Gottheit nachfolgt, als diesem Gott, dem wir jetzt die letzten Jahrzehnte nachgefolgt sind, diesem einzig lebendigen Gott, dem Schöpfer Himmel und Erden. Bitte geh in die Verwandtschaft, geh nach Haran zurück, wo wir hergekommen sind. Und dort ist noch da ist der Bruder deiner Mutter, der Laban, und schau mal, ob Gott da irgendeine von diesen jungen Damen da für dich bereithält, die wenigstens demselben Gott noch nachfolgen. Das war, wenn man so in der militärischen Sprache als ausdrücken würde, das war der Marschbefehl, den der Vater seinem Sohn mit auf den Weg gegeben hat. Und das war hier wirklich der entscheidende Punkt. Das ist mir in der Vorbereitung nochmal wichtig geworden, weil an dieser Stelle ein ganz entscheidender Unterschied zum Esau zu sehen ist. Vom Esau ist hier in diesem Zusammenhang, also bitte einfach mal den Zusammenhang nachlesen, in diesem Zusammenhang ist von Esau mehrfach die Rede, mehrfach sogar, dass er Frauen, also das Thema mit mehreren Frauen ist noch mein eigenes, das würde ich jetzt weglassen, sonst wird es zu viel, dass er mehrfach genannt, dass er Frauen von den Kanaanäern, also von den umliegenden Völkern genommen hat. Und es heißt auch mehrfach, dass verdross seine Eltern. Einmal ist sogar ausgedrückt, die Rebekka wollte gar nicht mehr leben, weil es so viele Probleme, so viel Zoff in dieser Familie gegeben hat. Denn der Esau, der wohnte ja noch zu Hause, quasi ein Zelt neben seinen Eltern. Und die haben das alles mitbekommen, was da für ein Zwietracht, was da für ein Unfrieden, was da für ein Streit, was da für ein Götzendienst in diese Familie hineingekommen ist. Nur weil Esau Frauen genommen hat, die zwar attraktiv waren, die aber anderen Göttern nachgefolgt sind. Und das ist ein wichtiges Thema. Das ist ein Thema, das ja auch für junge Leute wichtig ist. Ja, wen suche ich eigentlich und vor allem, wo suche ich? Wo suche ich den Mann meines Lebens? Wo suche ich die Frau meines Lebens? Wir können da nur Mut machen, bitte in der christlichen Gemeinde, im Jugendkreis, bei den jungen Erwachsenen, bei einer Jugendtagung, bei einer christlichen Freizeit. Denn es ist so entscheidend wichtig, dieses Versprechen im Blick auf eine Ehe, das bindet ja 40, 50, 60 Jahre. Das ist drei Viertel deines Lebens. Und da hast du dann eine Person, mit der sitzt du am Tisch, mit der gehst du spazieren, mit der bist du im Bett zusammen, mit der hörst du nachts das Schnarchen oder auch nicht und ärgerst dich über das weich oder hart gekochte Ei oder auch nicht, mit der besuchst du Ärzte, mit der planst du einen Urlaub. Und der Gottesdienst? Das verbindet, bei allen Unterschieden. Das ist das, was Isaak erlebt hat mit seiner Rebekka. Bei allen Unterschieden, es gab ja diesen Zoff, aber sie haben immer noch an denselben Herrn, an diesen El Shaddai, an diesen allmächtigen Gott geglaubt. Und wenigstens das wollte der Isaak neben dem Segen. Segen ist ja immer konkret, ist ja nie was Abstraktes, theoretisch Dogmatisches, sondern immer nur erfahrbar im alltäglichen Leben. Das wollte er ihm neben dieser Segenszusage mit auf den Weg geben. Geh bitte dahin und bitte Gott, dass er dir eine Frau schenkt nach seinem Herzen, nicht nur nach deinem Herzen. Und das ist ein entscheidender Unterschied manchmal. Und so machte sich der Jakob auf, und damit sind wir jetzt in unserem Bibelabschnitt. Also in dieser Dreiteilung Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das war jetzt die Vergangenheit, jetzt sind wir in der Gegenwart von Jakob damals ausgesehen. Und er hat an dieser Stelle, als er da so irgend so ein Stein da unter seinen Kopf gelegt hatte, das soll vielleicht sogar bei Migräne helfen, oder vielleicht gibt es da so irgendwie medizinische Gründe auch, weshalb er gerade einen Stein genommen hat, als er sich da hingelegt hat und geschlafen hat, da hat dann der lebendige Gott mit ihm gesprochen. Und er hat das eine gemerkt, und das ist hier in unserem Bibelabschnitt erwähnt: wie heilig ist diese Stätte. Heilig heißt Kadosch. Wir singen nachher ein Lied, das zu diesem Wort passt. Vielen Dank auch an die Band, dass sie das ausgesucht hat. Natürlich nur, weil es hier im Bibelabschnitt steht, gehe ich mal davon aus. Also, wie heilig ist dieser Ort? Heilig heißt, dass Gottes Gegenwart hautnah, herzensnah, seelennah zu erfahren, zu spüren ist. Das hat den Jakob verändert. In seinem Gottesbild, das er hatte. Er war vorher auch irgendwie religiös und irgendwie gläubig, ja. Aber für ihn war Gott eher so wie so ein Kumpel, mit dem er so ein bisschen Geschäfte abschließen kann. So nach dem Motto, ja, ich tue dir was Gutes und du tust mir was Gutes, ja, und wir werden schon irgendwie miteinander auskommen. Und wenn ich mal was Falsches mache, dann schau mal nicht so genau hin und dann lass mal fünfe gerade sein und lass mal ein bisschen Gras drüber wachsen. Ne? Das war so ein bisschen das Gottesverständnis vom Jakob. Und er hat gemerkt, und dieser religiöse Bau, der ist einfach in sich zusammengebrochen. Aber er wusste nicht, was stattdessen kommt. Und an dieser Stelle hat er es erfahren. Es ist der heilige Gott. Auf der einen Seite größer, stärker, ein Stück weit auch unnahbar. Es ist ja, Himmel und Erde sind ja ein Stück weit unterschieden auch. Der Himmel ist nicht die Erde. Wenigstens ein Stück weit bleibt das fremd. Wir sind noch nicht so weit. Und trotzdem kommt der Himmel auf die Erde. Heilig ist immer beides. Die Größe, die Macht, die Stärke Gottes und gleichzeitig, dass er sich trotzdem mit uns Menschen abgibt. Und zwar auch mit einem Betrüger, auch mit einem, der hinterlistig gewesen ist. Das hat der Jakob in dieser Stelle erfahren. Das war kein Mensch, der ihm das mitgeteilt hat. Das war der lebendige Gott selber, der hier gesprochen hat. Und das hat dem Jakob Mut gemacht. Und deswegen hat er dann so einen Dankesstein aufgestellt danach und hat diesen Ort Bethel genannt, Haus Gottes, weil er hier Gott in besonderer Weise erlebt hat. Und so können auch heute Häuser Gottes solche Orte sein. Gott ist nicht an ein Haus gebunden. Er hat es ja dem Jakob sozusagen im Freien, nachts, draußen in der Natur geoffenbart, aber er kann es auch in einem Haus Gottes machen. Er muss es nicht nur, aber er kann es auch. Und wenn ich da das in besonderer Weise erfahren kann, wenn ich merke, dass Gott durch sein Wort, durch die Lieder, durch die Gemeinschaft mein Herz in besonderer Weise anrührt, dann kann auch diese Kirche ein Haus Gottes sein. Eine Kirche als solches ist es nicht automatisch. Es gibt viele Gebäude, die sind keine Häuser Gottes, obwohl sie Kirchen sind. Aber wenn darin Menschen sind, die diese Sehnsucht haben, ich möchte den lebendigen Gott in meinem Leben erfahren, ich möchte merken, wie das ist, wenn er in einer leisen Stimme des Heiligen Geistes mein Herz, meine Seele, mein Gewissen anrührt, mich stärkt, mich ermutigt, mich für die Zukunft fit macht, weil er mir die Lasten der Vergangenheit abnimmt, dann ist die Kirche ein Haus Gottes. Und dann können wir getrost in die Zukunft hineingehen, so wie das Jakob gemacht hat, was nicht heißt, jetzt sind wir dann bei der dritten Zeitstufe, nämlich in der Zukunft, was nicht heißt, dass es völlig ohne Probleme abgeht. Und das ist was, was ich in meinem Leben lernen musste, wenn ich das so in aller Bescheidenheit mal sagen darf, weil ich hatte als junger Mensch, als ich Christ geworden bin, hatte ich schon in mir tief diese Sehnsucht. Die war völlig unbiblisch, aber ich hatte sie in meinem Herzen. Jetzt, wo ich Christ geworden bin, jetzt lösen sich alle meine Probleme in Wohlgefallen auf. Ich war schüchtern ohne Ende, ich lief rot an, wenn ich jemanden anschauen musste, ich konnte kaum reden. Falls da jemand jetzt eine Veränderung gemerkt haben sollte, ist es bestimmt Gottes Wirken über Jahrzehnte hinweg, aber es war damals so mit 18. Und ich hatte keine Ahnung, was ich eigentlich machen sollte. Und mit meinen Eltern war es auch schwierig. Und ich dachte dann, ja, wenn ich jetzt Christ werde, dann fliegen mir die Herzen, vor allem natürlich der jungen Damen, in besonderer Weise zu. Dann bin ich der Star im CVM in Schweinfurt, ja, dann kann ich mir kaum mehr vor lauter Meetings und Dates retten. Lacht hier jemand gerade? Und dann bin ich in der Schule anerkannt. Und dann bekomme ich sozusagen durch eine persönliche Selbstoffenbarung sofort mitgeteilt, was ich nach dem Abitur machen darf. Und das alles in einer wunderbaren, riesengroßen Harmonie. Das war so ein bisschen mein Verständnis von Segen Gottes. Und Gott in seiner Barmherzigkeit, das muss ich schon sagen, er hat ja manches auch wirklich wahrgemacht. Das war ja nicht völlig alles, es war nicht alles daneben. Ich bin tatsächlich ein bisschen innerlich freier geworden und habe tatsächlich bei den Christen in Schweinfurt ein bisschen Leute kennengelernt, die sich um mich gekümmert haben, wo ich gemerkt habe, denen bin ich wichtig, auch unabhängig von Leistungen. Das war anders als im Sportverein damals, wo man immer Leistung bringen musste, wenn man anerkannt sein wollte. Beim CVM war das dann schon anders. Also es ist tatsächlich was passiert in meinem Leben. Aber manche Wünsche haben sich bis heute nicht erfüllt. Ich kann bis heute immer noch nicht besser singen als damals vor 35 Jahren, als damals vor 45 Jahren in Schweinfurt. Ja, ich kann immer noch kein Instrument. Tut mir leid, ich kann keine Gitarre spielen, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Das war damals sogar ein Gebetsanliegen für mich. Gott hat diesen Wunsch bis heute noch nicht erfüllt. Aber ich habe wunderbare Menschen kennengelernt, die wunderbar Musikinstrumente spielen können und die eine wunderbare Stimme haben. Und ich darf in einer wunderbaren Gemeinde sein, wo das keine ganz so große Rolle mehr spielt, weil ich den Introitus nicht singen muss. Das war eine Prüfung im Vikariat. Jeder musste damals den Introitus singen. Und ich habe mit dem Bezirkskantor von Coburg damals geübt. Das war nicht einfach nur so dahin geschwätzt. Aber ich habe auch lernen müssen, Heinz Günther, zu dem Segen Gottes gehört dazu, dass du immer wieder mal in die Warteschleife hineinkommst. Das kennen ja manche, wenn man so jemanden so die 0800er-Nummern anruft, dann wird man erstmal mit einer freundlichen Computerstimme begrüßt und ist dann in der Warteschleife. So kann das manchmal bei Gott auch sein. Aber nicht, weil Gott ein Sadist ist, sondern weil ich dadurch auch was für mein Leben lernen kann. Und diese Warteschleife, die hat der Jakob ja über einige Jahre hindurch wirklich erlebt. Er ging dann nach Haran zu seinem Laban, er hat da die Frau seines Herzens kennengelernt, er ist fast dahingeschmolzen vor Liebe und Sehnsucht. Die Rahel, aber er hat 14 Jahre warten müssen, 14 Jahre für einen Heißsporn, der den Esau das Erstgeburtsrecht abgeluchst hat in einer Nacht- und Nebelaktion von einer halben Stunde. Der musste 14 Jahre warten, was das heißt. Ich weiß nicht, ob sich das überhaupt jemand vorstellen kann hier unter uns. Bis er endlich diese Rahel so richtig, Amore in Reinkultur. Und das war noch nicht das Ende. Da gab es noch mehr zu bereinigen. auch der Weggang von dem Laban, also von seinem Onkel da, mit den Kindern, die ihm damals dann schon geboren wurden, da gab es ja noch die Lea auch noch. Das war auch schon heftig, da ist ihm nachgestellt, hat ihn Betrüger genannt. Also bitte diese Storys alle mal ein bisschen nachlesen noch. Und dann stand ja immer noch die Versöhnung mit seinem Zwillingsbruder im Raum. Wenn man sich das vorstellt, 15 Jahre, 16, 17, 18 Jahre lang, hat er immer noch diesen Knatsch da in seinem Herzen gehabt. Und es war immer noch keine Versöhnung, der konnte auch keine SMS schreiben, mal so schnell seinen Bruder besuchen. Diese innere Spannung, die da auszuhalten war, das hat genagt. Und dann ging er zurück und dann ist ihm gesagt worden, der Esau kommt mit 400 Leuten dir entgegen. Da ist ihm das Herz wie Wachs da in die Hosentasche gerutscht. Der hatte einfach Angst vor seinem Zwillingsbruder. Aber wenn Gott Menschen segnet, dann führt er sie in die Schule hinein. Dann werden sie immer wieder ausgerüstet. Und bevor dann der Jakob seinem Zwillingsbruder Esau begegnet ist, hat er erst noch einen Kampf gehabt, den Kampf am Jabbok, wo er mit dem Engel Gottes gerungen hat oder der Engel Gottes mit ihm und wo er nochmal ganz neu sich den Segen hat zusprechen lassen, wo dann aber auch die Hüfte gehinkt ist. Er war nicht mehr ganz dieser Heißsporn, als er zurückkam, wie er ausgezogen war. Er war in der Schule Gottes und die Schule Gottes hat ihn wirklich erzogen. Zu einem demütigen Menschen gemacht, zu einem Menschen, der auch körperlich seine Abhängigkeit gemerkt hat, der nicht mehr im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte war. Aber deswegen vielleicht auch noch stärker auf die Gnade Gottes vertraut hat. Und deswegen auch die Versöhnung mit Esau möglich war. Und als dann der Vater, der Isaak, verstorben ist, da gibt es eine ganz kleine Zeile, die überliest man. Aber die ist so interessant in diesem Zusammenhang. Da stand nämlich drin, da begruben Esau und Jakob beide ihren Vater Isaak. Das ist ein Ding, über das kann man weglesen, aber allein das wäre schon eine Predigt wert. Was das heißt, wenn diese verkrachten Zwillingsbrüder wenigstens am Sterbebett ihres Vaters bei der Bestattung, wenn sie da wenigstens zusammen sind und gemeinsam diese Bestattung durchführen. Ich habe schon zig Beispiele erlebt, wo das nicht der Fall war. Wo der Streit zwischen Brüdern und zwischen Schwestern auch über den Tod hinaus angehalten hat, wo keine Versöhnung passiert ist, auch nicht im Angesicht eines sterbenden Vaters. Und hier ist dieses Wunder passiert, weil Jakob bereit war, sich in diese Schule Gottes hineinzustellen. Durfte er dann mit seinem Zwillingsbruder Esau gemeinsam den Vater zu Grabe tragen. Und das war die letzte Ehre für das Gebot, die letzte Ehre, die damals den Eltern widerfahren ist, dass die Kinder gemeinsam ihre Eltern zu Grabe getragen haben. Also Jakob, ein spannendes Beispiel mit ganz vielen Themen, da könnte man wirklich viele Seminare durchführen. Schade, dass wir nur alle zwei Jahre unsere Gemeindefreizeit haben. Wir haben so viel Stoff, um da mal ein bisschen so gemeinsam so dran zu arbeiten. Ich kann nur Lust machen, die nächste Gemeindefreizeit vom 13. bis 15. März nächstes Jahr. Bitte alle jetzt schon in den Kalender eintragen, möglichst bald sich anmelden, damit wir weiterarbeiten können, weiter wachsen können, weiter voneinander lernen können. Ich würde hier gerne Schluss machen, aber es tut mir leid, ich kann es noch nicht. Es tut mir leid, aber es ist noch ein Punkt da, den ich muss ihn einfach noch kurz erwähnen. Denn dieser Ort, wo Jakob gewesen ist, wo er wieder zurückgekehrt ist, Kapitel 35, dieser Ort heißt Bethel. Und wenn ich jetzt mal frage, wo dieser Ort liegt, weiß das einer von euch heute? Haus Gottes, das ist dem Jakob und seinen Nachkommen zugesprochen worden. Und wo liegt dieser Ort heute? Weiß das einer? In dem Gebiet, das die palästinensische Autonomiebehörde für sich beansprucht. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein dahingesprochener Satz. An dieser Stelle entzündet sich der Konflikt im Nahen Osten. Gott hat diese Gegend dem Jakob und seinen Nachkommen zugesprochen. Die Juden sind die Nachkommen von Jakob. Und dieser Ort liegt im Gebiet der palästinensischen Autonomiebehörde. Und das ist die geistliche Herausforderung. Heute in Israel, für die Menschen, die dort leben, gelten die Zusagen Gottes noch? Kann ich mich darauf verlassen? Oder sind die nur historisch gewesen, überholt vom politischen Tagesgeschehen? Das ist der geistliche Anspruch. Moslems beanspruchen diesen Landstrich im Namen Allahs, Ramallah, Ram-Allah heißt das. Und Juden beanspruchen diesen Landstrich als Bet-El, als Haus Gottes, das ihnen der lebendige Gott zugesagt hat. Und alle politischen Bemühungen, die nur auf politischer Ebene sind, scheitern an diesem geistlichen Anspruch. Es gibt keine Lösung für diesen Konflikt, keine politische Lösung, weil es um geistliche Linien geht und weil es um die Frage geht, welcher Gott hat Recht? Welche Zusage Gottes stimmt denn eigentlich? Hat Gott wirklich gesagt? Und gilt das auch heute noch nach fast 4000 Jahren? Darum geht's. Und deswegen bin ich so dankbar, dass es so Menschen wie Josias Terschüren gibt, der am Freitag hier in München gesprochen hat, der als Christ Politikberater in Berlin ist und der genau auf diese Zusammenhänge in unserem Parlament hinweist, damit unser Parlament Entscheidungen fällt, die für diese Landeszusage Gottes sind und damit auch Deutschland in der UNO dafür stimmt, obwohl die meisten arabischen Länder grundsätzlich ja da dagegen sind. Das hat ganz starke politische Auswirkungen. Heute in unserem Parlament, und es ist nicht egal, wer da regiert und ob die biblischen Zusagen heute noch gelten, auch im Bereich der Politik. Deswegen bin ich so dankbar, dass es Menschen wie Josias Terschüren gibt, die als Christ und als Politikberater hier in den Riss hineintreten. Und es ist wichtig, dass wir das im Gebet unterstützen. Wir haben hier eine politische Verantwortung aus geistlicher Verantwortung heraus. Weil Gottes Zusagen gelten, gerade in diesen Gegend, immer noch gelten, auch nach fast 4000 Jahren. Jakob ist ein spannendes Thema. Bis heute, ich konnte manches nur anreißen, tut mir leid, bitte weiterdenken, weiterbedenken, nachlesen, selber Gedanken machen, Hauskreis austauschen, Familie, Gespräche durchführen. Wir sind auf dem Weg. Wir haben eine herrliche Zukunft vor uns, wenn wir bereit sind, dem Wort Gottes in allem zu vertrauen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.